Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Das Thema Menschenrechte wird Ihnen in dieser Sportsendung immer wieder begegnen. Immerhin haben ja die deutschen Nationalfußballer zum Pinsel gegriffen und Buchstaben gemalt, auch um auf die Arbeitsbedingungen im WM-Gastgeberland Katar abzuzielen, heißt es. Das war ja ganz okay, aber der Making-of-Kurz-PR-Film dazu erntet immer noch viel Kritik und wird gleich hier kommentiert. Und auch die neue Formel-1-Saison mit dem Saisonstart in Bahrain muss sich zu Menschenrechtsverletzungen in dem Land verhalten. Ach, dazu gleich mehr. Wie problematisch der Umgang des Sports mit der Frage der Menschenrechte sein kann, hat sich lange daran gezeigt, wie sehr der Eishockey-Weltverband am heftig kritisierten WM-Gastgeberort Weißrussland festgehalten hatte. Ähnliche Diskussionen werden in den nächsten Monaten zunehmen. Die Olympischen Spiele in China stehen ja an im kommenden Februar und auch die Fußball-WM 2022 in Katar werden von den Menschenrechtsdebatten geprägt werden. Aktuell zeigt sich das ja schon im Rahmen der WM-Qualifikationsspiele. Nach der norwegischen, deutschen und niederländischen Fußballnationalmannschaft will nun auch Dänemarks Elf die Verhältnisse im Land des kommenden WM-Gastgebers anprangern. Die hiesige Bundesregierung hat nun in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion zur grundlegenden Frage Sport und Menschenrechte Stellung genommen. An den Sport hat sie dabei klare Erwartungen, stellt Robert Kempe heraus.
Die Bundesregierung erwartet von den internationalen Sportorganisationen, dass sie bei der Auswahl der Ausrichter von Sportgroßveranstaltungen ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nach Maßgabe der UN Guiding Principles on Business and Human Rights genügen. Das antwortet das für den Sport zuständige Bundesinnenministerium auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Für Peter Heidt, Obmann der Freien Demokraten im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, ist das nicht genug. Der Sport, so Heidt, müsse durch die geplanten Richtlinien zu den Lieferkettengesetzen klar umfasst werden, auch auf europäischer Ebene.
Ist doch völlig eindeutig, dass diese Sportgroßveranstaltungen auch eine enorme wirtschaftliche Dimension haben. Das kann man doch nicht von der Hand weisen. Da werden Millionen und dann teilweise Milliarden verdient und umgesetzt. Und deshalb kann man diesen Bereich nicht ausnehmen. Und das bedeutet, dass bei der Vergabe zwingend entsprechende Regelungen eingeführt werden mit einem Sanktionsmechanismus.
Den Sport vollumfänglich für die Menschenrechtsproblematik zu sensibilisieren, gehe wohl nur über Druck, so Heidt. Ein Beispiel ist das Vorgehen der Internationalen Eishockey-Föderation mit seiner geplanten WM in Belarus. Trotz massiver Kritik hielt der Verband an dem Turnier bei Diktator Alexander Lukaschenko fest. Erst als Sponsoren drohten, sich zurückzuziehen, lenkte die IIHF ein und entzog Belarus die WM. Auch andere Verbände planen ihre Großveranstaltungen in Ländern mit problematischen Menschenrechtssituationen. So ist der Europäische Radsportverband UEC weiterhin gewillt, seine Bahnrad-EM in der belarussischen Hauptstadt Minsk abzuhalten. Der Radsportweltverband UCI will seine Bahnrad-Weltmeisterschaft in Turkmenistan veranstalten. Das Regime von Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow ist eines der brutalsten der Welt. Das Land ist auf dem vorletzten Platz der Rangliste der Pressefreiheit. Im nächsten Jahr findet dann die Fußball-WM in Katar statt und im kommenden Februar die Olympischen Winterspiele in Peking. Für Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Watch in Deutschland, müsse sich die Bundesregierung viel stärker positionieren.
Man verweist auf die Menschenrechtsrichtlinien, die nicht in die Entscheidungen, die schon gefallen sind, reinspielen, wo man sich dann fragen muss, warum soll das nicht auch rückwirkend gelten? Es sind tatsächlich jetzt stattfindende Menschenrechtsverbrechen, auf die jetzt reagiert werden muss. Warum sagt man ja, es ist ein Menschenrechtsvergehen, aber wir machen jetzt nichts dagegen.
Das IOC um seinen Präsidenten Thomas Bach vermeidet bisher jegliche Kritik am Ausrichter China. Man sei keine politische Organisation. Doch den Umgang mit Menschenrechten und der uigurischen Bevölkerung könne man nicht ignorieren, so FDP-Politiker Heidt.
Ich bin nicht jemand, der jetzt hier und heute ein Boykott der Olympischen Spiele fordert. Aber wenn man als IOC nicht bald erkennt, dass man hier mit China anders umgehen muss, wenn man also glaubt, man könnte jetzt sozusagen Business as usual machen, dann provoziert man nur, dass dann doch die Forderungen nach dem Boykott größer werden.
In ihrer Antwort hält die Bundesregierung fest, dass öffentliche Aufmerksamkeit ein wichtiges Instrument sein könne, um eine problematische Menschenrechtssituation in einem Land positiv zu beeinflussen. Der von einer Sportgroßveranstaltung ausgehende Werbeeffekt könne aber die Regierung eines Austragungslandes unter Umständen auch stärken. Generell sei der Bundesregierung nicht bekannt, dass sich in den vergangenen 10 Jahren die Menschenrechtslage in einem Staat allein aufgrund der Ausrichtung einer Sportgroßveranstaltung dauerhaft verbessert hätte. Dies müsse Folgen haben, fordert Wenzel Michalski von Human Rights Watch.
Wenn man schon die Autonomie hervorhebt und sagt, wir können denen da nicht reinreden, wo die Spiele stattfinden sollen, dann muss man da aber zumindest auch protestieren und dann zu den zur Eröffnung zum Beispiel dieser Spiele, die ja immer groß ausgeschlachtet werden, zu PR-Zwecken, zu Propagandazwecken, dann eben auch nicht hochrangig dort erscheinen.
Doch auch national besteht Nachholbedarf. Die Sportverbände sollten sich auch hierzulande umfassend zu Menschenrechten verpflichten, so Peter Heidt von der FDP.
Die Bundesregierung muss nach meiner Auffassung mehr Druck in diesem Bereich ausüben, dass sich eben die deutschen Verbände mehr um das Thema Menschenrechte kümmern. Ich glaube, dass alle Verbände in Deutschland in ihren Statuten Passagen zu Menschenrechten brauchen. Das ist für mich überfällig.
Die Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft haben mit ihrer Aktion pro Menschenrechte zunächst für überwiegend positive Schlagzeilen gesorgt, aber ein PR-Film, wie die Spieler ihre T-Shirts, ihre Trikots mit einzelnen Buchstaben bemalen, sorgte nun im Anschluss für viel Kritik, gerade im Internet. Die Missionare mit Malerrollen, kommentiert Burkhard Hupe.
Es ist ein Desaster. Da gibt es endlich das kaum mehr erwartete politische Statement der Nationalmannschaft und des DFB in Richtung Katar. Und dann wird dieses wichtige Zeichen durch ein triefend schmalziges PR-Filmchen konterkariert. Nationalspieler im perfekt ausgeleuchteten, halbdokumentarischen Licht, orchestriert von schmierigem Doku-Pop, Millionäre als Missionare mit Malerrollen. Tatsächlich. Allerdings ohne ein einziges inhaltliches Statement abzugeben. Als würden junge Menschen einen Abi-Streich vorbereiten. Das Zeichen für Menschenrechte nicht mehr als ein PR-Coup. Was für ein Eigentor. Die Welle der Empörung, die kollektive Abscheu in den sozialen Medien kann niemanden überraschen. Außer wahrscheinlich die PR-Strategen beim DFB. Offenkundig soll die Nationalmannschaft die Herzen der Fans zurückgewinnen. Jetzt dürfte auch dem letzten Anhänger klar geworden sein, dass dies keine Herzenssache ist, sondern nur noch kommerzielles Kalkül. Und niemand stellt sich beim DFB ernsthaft die Frage, warum Länderspiele längst keine sozialen Lagerfeuer mehr sind, warum sich der professionelle Fußball in all seinen Darreichungsformen mittlerweile in einer tiefen Sinnkrise befindet. Man hätte sich gewünscht, dass das deutliche Zeichen für die Menschenrechte von den Nationalspielern in den Monaten bis zur WM in Katar immer wieder mit weiteren Botschaften glaubhaft unterfüttert wird. Mit diesem geschmacklosen PR-Film über glückliche Gutmenschen in DFB-Trainingsanzügen ist diese Hoffnung erst einmal begraben worden. Sollte es Nationalspielern tatsächlich ein echtes Anliegen sein, sich für Menschenrechte einzusetzen, und es gibt durchaus zahlreiche Profis, denen diese Haltung zuzutrauen ist, dann müssen sie in Zukunft besser auf ihre Glaubwürdigkeit aufpassen.
Kommentierte Burkhard Hupe die jüngste Aktion pro Menschenrechte des DFB. Die Nationalmannschaft ist unterdessen in Bukarest angekommen, wo sie morgen ihr nächstes WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien spielen wird. Bundestrainer Löw hat sich da ungefragt gegen den Eindruck gewehrt, dass die viel beachtete Menschenrechtsaktion der DFB-11 am Ende nur Marketing-Selbstzwecken diente.
Wenn jemand denkt, dass unsere Spieler Manu Neuer, die Ilkay, Lukas Klostermann sich aus Marketinggründen vor so einen Karren sperren lassen, der irrt,
sagt Bundestrainer Joachim Löw. Stéphanie Frappart hat schon einige viele beachtete Debüts gefeiert. Sie war die erste Schiedsrichterin, die 2019 von der UEFA für ein bedeutendes internationales Pflichtspiel im Männerfußball aufgestellt wurde. Kurz darauf wurde sie zur Weltschiedsrichterin gewählt. Anfang Dezember im letzten Jahr war sie die erste Schiedsrichterin, die ein Männer-Champions-League-Spiel leitete. Und in diesen Tagen folgen weitere historische Debüts. Die Französin leitet jetzt gerade in diesem Moment als Unparteiische das WM-Qualifikationsspiel der Männer Niederlande gegen Lettland und sie könnte auch ihre Premiere bei der anstehenden EM feiern. Über Schiedsrichterinnen im Männerfußball allgemein sprach ich deswegen mit Petra Tabarelli. Sie ist freie Historikerin. Einige kennen sie sicher auch aus dem Früff Frauen reden über Fußball Podcast. Petra Tabarelli habe ich zunächst gefragt, warum Stéphanie Frappart so eine Ausnahmekarriere als Schiedsrichterin gelingt, was sie also ausmacht.
Frau Paar hat zwei Vorteile. Einmal ist sie noch relativ jung für eine Schiedsrichterin. Sie ist 1983 geboren, also 37 Jahre alt. Und obwohl sie relativ klein ist, mit 1,65 meine ich im Kopf, ist sie doch recht tough auf dem Platz. Autoritär ist vielleicht jetzt ein bisschen zu negativ behaftet, aber relativ tough auf dem Platz, weiß genau, wie sie auftreten muss. Lacht aber auch mal, das ist jetzt nicht nur so eine Frau, die einfach dann eben ja grimmig guckt und sagt hier rechts, links, nein und so weiter, sondern sie ist einfach präsent auf dem Platz.
Ist sie allen anderen Schiedsrichterinnen vielleicht auch leistungstechnisch so weit voraus, dass da andere nicht mehr mithalten können? Oder wird die Französin da ein Stück weit auch als Vorzeigefrau aufgebaut?
Ich bin mir sicher, der UEFA kommt es nicht ungelegen, dass sie mit Frau Paar eine Schiedsrichterin haben, die über sehr gute Kompetenzen verfügt und den Fitnesstest auch der Männer als Frau besteht. Und es ist ja so, dass Frauen im Fußball, nicht nur Schiedsrichterinnen, häufig erst dann den Schritt weitergehen, wenn sie sich ganz, ganz sicher sind, dass sie auch wirklich kompetent genug sind und bloß keinen Angriffspunkt bieten. Aber eigentlich sind sie dann schon fast überqualifiziert gegenüber Männern. Deshalb ermunterte Bibiana Steinhaus jüngst Schiedsrichterinnen, ruhig mal eine Trikotgröße mehr zu nehmen, denn wenn man es wirklich will und im Bodybusiness Fußball braucht man als Frau auch eine Portion Courage, dann wächst man da schon rein in das Trikot.
Wie ist denn die Situation international? Wie viele pfeifen überhaupt auf hohem Niveau?
Das ist schwer zu sagen, wer aktiv ist und wer nicht, weil auch immer wieder Schiedsrichterinnen im Mutterschutz sind und natürlich nach der Schwangerschaft erstmal tun sich die Prioritäten ein bisschen verändern und man muss ja auch den Fitnesstest der Männer dann wieder bestehen und das auch schaffen. Es ist so, dass bislang 66 Schiedsrichterinnen auf der Welt in einer ersten Männerliga eingesetzt wurden und werden, ist aktuell. Und es sind ziemlich genau die Hälfte aus Afrika, interessanterweise. Dazu kommen dann noch weitere 10 weltweit, die bislang als vierte Offizielle oder als Videoschiedsrichterin international oder in einer ersten Liga eingesetzt werden. Wie zum Beispiel Bibiana Steinhaus aktuell noch.
Und was mich gerade noch verwundert hat, Sie haben die Rolle Afrikas betont. Die Hälfte der Schiedsrichterinnen pfeift in Afrika, haben Sie gerade gesagt. Warum ist das so?
In Afrika ist es in manchen Ländern so, dass es keine erste Liga der Frauen gibt, sodass eben Frauen, also Schiedsrichterinnen auch, ja, wenn sie halt dann in der ersten Liga eingesetzt werden, automatisch in der Männerliga eingesetzt werden. Und so war das auch Mitte der 90er Jahre, das Jahr habe ich immer noch nicht genau herausgefunden, es war vor 1996, in Malawi eine Schiedsrichterassistentin, die ja in der ersten Liga, in der Premier League von Malawi eingesetzt wurde. Und zwar war das Bernadetta Quimbira. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Sie ist 1981 geboren, das heißt Mitte der 90er Jahre war sie tatsächlich noch eine Jugendliche, als sie da in der ersten Männerliga eingesetzt wurde. Ja, das war soweit die erste Schiedsrichterin oder Spieloffizielle, die ich kenne, die in einer ersten Männerliga eingesetzt wurde. Die erste Schiedsrichterin generell im Männerfußball, wenn auch dann eben in unteren Amateurligen, war interessanterweise eine Österreicherin und zwar bereits 35, also 1935. Edith Klinger hieß sie, die auch tatsächlich den Wiener Damenfußballverein gegründet hat. Und danach gab es weltweit eine lange, lange Pause, auch in Europa. Denn Frauen im Fußball, egal ob Spielerin oder Spieloffizielle, das passte halt nicht ins patriarchalische Bild. Und naja, heute wissen mehr und mehr Menschen das besser.
Warum denken Sie, sind Schiedsrichterinnen immer noch eher Exotinnen, wie ja auch hierzulande in Deutschland? Wird Ihnen da das Leben schwer gemacht? Gibt es strukturelle oder andere Hindernisse?
Nun gibt es ja tatsächlich auch eine gewisse SchiedsrichterInnen-Armut, die durch die Gewalt gegen SchiedsrichterInnen in der letzten Zeit sicher nicht besser wurde. Und bei SchiedsrichterInnen kommen mit Sexismus und auch Vereinbarkeit und der Fitnesslevel natürlich noch 3 Dinge hinzu, die eben sich auch noch gegenseitig bedingen. Also wie ich schon erwähnte, bei einer Schwangerschaft muss man danach eben wieder die Fitness erlangen. Das ist ja durchaus eine Aufgabe, allerdings keine unmögliche Aufgabe. Es gibt viele, viele Frauen, Schiedsrichterinnen, Schiedsrichterassistentinnen, die Mutter sind, auch tatsächlich wieder vorwiegend in Afrika, aber auch zum Beispiel in England, die mittlerweile doch relativ bekannte Jean Marcellis, eine Schiedsrichterassistentin in der Premier League, die auch Mutter wurde und von ihrem Arzt gesagt bekommen hat, ja und nee, also das ist jetzt ja, Profi-Schiedsrichterin, das wird nicht mehr klappen. Und sie hat gesagt, nee, ich mach das. Ich krieg das hin und hat halt in Jahr ist sie quasi ausgefallen, sozusagen, in Anführungsstrichen. Und seitdem pfeift sie wieder an der Linie oder leidet an der Linie.
Es liegt also nicht an mangelnder Kompetenz oder fehlender Autorität, dass Schiedsrichterinnen so selten sind und vielleicht nur als Vorzeigefrau der internationalen Verbände aufgestellt werden.
Nein, sicher nicht mangelnde Kompetenz oder fehlende Autorität. Fußball ist Fußball und SchiedsrichterInnen sind SchiedsrichterInnen. Also ich glaube, es war in der Bundesliga auch noch nie eine SchiedsrichterIn, jetzt ist geschlechterübergreifend, so beliebt wie Bibiana Steinhaus es war. Und ja, ähnliches gilt auch für Stephanie Frappart, die auf andere Weise autoritärer, in Anführungsstrichen, ein bisschen mehr als die doch sehr charismatische Steinhaus, die trotzdem, so wie sie halt einfach ist, den Fußball voranbringt.
Frau Tavarelli, Sie haben gerade Bibiana Steinhaus angesprochen und Gewalt oder auch Übergriffe gegen Schiedsrichterinnen angedeutet in Ihrer Antwort. Und ich erinnere an Steinhaus in einer Situation, als sie ein Spiel gepfiffen hat und Pep Guardiola seinerzeit als Trainer ihr kollegial die Arme um die Schulter legte oder einen Arm auf die Schulter legte, was normalerweise als übergriffig, und es ist auch so empfunden worden, gesehen wird. Beobachten Sie das häufiger, dass Frauen tatsächlich so behandelt werden, kumpelhafter oder eben auch vielleicht nicht ganz ernst genommen werden, dass es da diese Übergriffe gibt? Sie sprachen auch vorhin von Gewalt gegen Schiedsrichterinnen.
Ich finde, es wird tatsächlich häufiger unterschieden zwischen Gewalt gegen SchiedsrichterInnen und dann eben dem Sexismus. Ich finde, Sexismus ist ein Teil oder quasi eine Komponente, die auf diese Gewalt bzw. die Beleidigung gegen SchiedsrichterInnen eben noch draufgesetzt wird und jetzt nicht gesondert behandelt werden darf. Und das ist wirklich ein Problem, weil diese typische Klassifikation in Männer- und Frauenfußball durch die Schiedsrichterinnen ein bisschen aufgeweicht wird. Plus natürlich Fußball in durch und durch, wenn er dominierter Sport ist, der erst nach und nach und sehr, sehr langsam eben die gesellschaftlichen Änderungen übernimmt.
Sagte Petra Tavarelli, Historikerin und Fußballpodcasterin, hier im Interview. Das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und eine längere Version gibt's auch noch auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/sport. Der Amateurfußball in Deutschland und ganz Europa wird sich verändern. Er soll nämlich grüner werden. Genau genommen soll das Geläuf grüner werden. Kunstrasenplätze in der gesamten Europäischen Union sollen nach Wunsch der Europäischen Chemieagentur in Zukunft ohne Granulatfüllung auskommen. Die Suche nach dem Kunstrasen von morgen hat bereits begonnen und der deutsche Sport sieht sich gut gewappnet. Trotzdem sind sich der Deutsche Olympische Sportbund und der DFB aber uneins, berichtet Dorian Aust.
Es gibt viele Gründe dafür, warum die kleinen, 1 bis 3 Millimeter großen Granulatkügelchen in der Umwelt landen, über die Schuhe der Spieler, den Regen oder mit dem Laubbläser. Die Europäische Chemikalienagentur ECHA geht von durchschnittlich 500 Kilogramm aus, die pro Platz im Jahr in der Umwelt landen. 2/3 der primären Mikroplastikverschmutzung in Europa stammt von Kunstrasenplätzen. Daran will die EU etwas ändern und hat jetzt seit Februar ein Gutachten und einen Vorschlag der ECHA vorliegen. Sie empfiehlt ein Verbot des Inverkehrbringens von Kunststoffgranulat, Übergangszeit 6 Jahre. Der DOSB als Interessenvertreter des deutschen Sports geht davon aus, dass es auch dazu kommen wird. Im Gespräch waren zuvor nämlich auch bauliche Maßnahmen wie Balustraden oder Filtersysteme, so der Vizepräsident Breitensport Andreas Silbersack.
Mir fehlt die Fantasie dafür, dass die ECHA sagt, sag mal, wenn man sich dort schon damit befasst, dass die dort sagen, naja, ist egal, ist nicht so schlimm, wir haben wichtigere Themen. Das kann ich mir nicht vorstellen und deshalb gehe ich einfach auch davon aus, dass es hier mittel- und langfristig ein Verbot gibt.
Der deutsche Sport sei darauf bereits vorbereitet. Spätestens seit 2020 werden in allen Bundesländern keine Förderanträge mehr für Kunstrasenplätze mit dem klassischen Granulat bewilligt. Ein Streitpunkt scheint aber offenbar die Übergangszeit zu sein. Während der DOSB mindestens 6 Jahre Schonfrist fordert, will der Deutsche Fußballbund sogar 12 Jahre. Andreas Silber sagt dazu.
Wir sind von dieser Regelung mindestens 6 Jahre absolut überzeugt. Sie ist belastbar. Sie schafft eben den notwendigen Interessenausgleich der Interessen von Umwelt und Verein. Und deshalb ist das, was der DFB für sich in Anspruch genommen hat, nicht unsere Auffassung.
Dem Vernehmen nach hat man sich auf höchster sportpolitischer Ebene um die Übergangsfrist gestritten. Der DFB fürchtet, dass zu viele Plätze nach Ende der Frist noch nicht ihre normale Lebensdauer erreicht haben, also teurer umgerüstet werden müssten. Nach DFB-Schätzung kämen dann Kosten von 1,8 Milliarden Euro auf Vereine und Kommunen zu. Christoph Reinberger von der ECA glaubt, die gewünschte längere Frist hat auch andere Gründe.
Ich glaube, die Sportverbände sind sich dem Problem bewusst. Es ist nun einfach mal so, dass ein Problem, was man ein paar Jahre rausschieben kann, ist immer eines, was man auch für eine gewisse Zeit lang vergessen kann. Der andere Punkt ist, dass die Kommunen und so weiter eben auch Angst haben, dass ihre bestehenden Plätze nicht mehr benutzt werden können.
Dabei könnten die Vereine sogar vor Eintreten des Verbots Granulat auf Vorrat kaufen. In Hamburg kann die Diskussion sehr entspannt verfolgt werden. Hier wird seit 10 Jahren auf Granulat verzichtet. Stattdessen sind die Plätze mit Quarzsand verfüllt. Plätze, auf denen Rugby oder American Football gespielt wird, seien mit Korkgranulat verfüllt. Die Alternative für die Zukunft gibt es aber noch nicht, meint Andreas Silbersack vom DOSB.
Das Thema ist präsent in der Industrie. Welche Ersatzstoffe gibt es? Im Augenblick kann man eben sagen, ist das Thema Kork vordergründig, aber ich glaube nicht, dass es dabei bleiben wird. Es gibt vielleicht auch Holzgranulate, das muss man mal sehen, ob das auch denkbar ist. Abschließend noch nicht sagbar, da wir uns auch bei der industriellen Entwicklung, in der wissenschaftlichen Entwicklung solcher Stoffe auch noch im laufenden Galopp befinden.
Kork allerdings kann sich bei Feuchtigkeit vollsaugen und wird bei Frost brüchig. Andere Möglichkeiten sind kleinste Nuss- und Kokosnuss- oder Olivenschalen. Ein gemeinsames Problem, sagt Christoph Reinberger, ist aber die Haltbarkeit.
Diese organischen Einfüllmaterialien, die müssen eben regelmäßig ersetzt werden. Die können unter bestimmten Umweltbedingungen auch anfangen zu faulen oder zu schimmeln. Und das wiederum kann dann auch gesundheitliche Risiken für die Spieler bergen. Dann muss das ersetzt werden und das passiert eben häufiger als mit dem Kunststoff.
Es wird also auch teurer. In Norwegen werden derzeit Kunstrasenplätze getestet, die keine Füllung brauchen, sondern eine Gummidämpfung unter dem Rasen besitzen. Wenn das Granulatverbot kommt, steht die EU allerdings vor einem weiteren Problem. Was passiert mit den alten Autoreifen, die bisher vor allem als Granulat auf den Sportplätzen gelandet sind? Es gibt nämlich ein Lagerverbot von Altreifen in der EU.
Langfristig ist da die Hoffnung, dass man durch chemisches Recycling die Altreifen wieder in die Rohmaterialien zersetzen kann und damit wertvolle Rohstoffe zurückgewinnt. Weil so richtiges Recycling ist ja das nicht, sondern man wiederverwendet die. Danach werden die aber trotzdem entweder verbrannt oder die verteilen sich dann eben in der Umwelt.
Die Kunstrasenplätze in Deutschland und der EU sollen grüner werden. Da sind sich alle einig. Beim Zeitplan und wie die Plätze der Zukunft aussehen sollen, herrscht allerdings noch Uneinigkeit.
Über den Kampf gegen das umwelt- und gesundheitsschädliche Kunstrasengranulat berichtete Dorian Aust. Und jetzt wollten wir eigentlich zum Handball-Bundesliga-Spitzenspiel nach Flensburg schalten. Das klappt aber nicht. Flensburg führt mit 27:25 gegen Kiel aktuell. Dafür steht die Leitung nach Bahrain, denn an diesem Wochenende beginnt die neue Formel-1-Saison dort mit spannenden Premieren. Da ist zum einen das Debüt von Michael Schumachers Sohn Mick in der Königsklasse. Der 22-Jährige geht für den Haas-Rennstall auf die Strecke. Für Sebastian Vettel öffnet sich ebenfalls ein neues Kapitel. Der viermalige Weltmeister fährt zum ersten Mal für sein neues Team Aston Martin um WM-Punkte. Heute war das Qualifying. Es ging um die erste Pole-Position der Saison und vor diesem ersten Rennen möchte ich jetzt live mit dem Motorsport-Experten der FAZ sprechen. Guten Abend, Arno Hecker in Bahrain.
Ja, guten Abend, Astrid Travol.
Herr Hecker, lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die ersten sportlichen Eindrücke werfen, die Sie schon gewinnen konnten. Die Erwartungshaltung reichte ja von sich achtbar schlagen bis hin zu das Fahrerfeld dominieren. Was gelang heute, was nicht?
Also was man sagen kann, dass die Formel 1, aber sehr vorsichtig formuliert, vielleicht vor einer kleinen Wende steht, was die Spitze betrifft, zumindest vor einem spannenden Kampf. Red Bull hat mit Max Verstappen heute gezeigt, was machbar ist auf eine Runde und hat Mercedes um 0,4 Sekunden, also Lewis Hamilton, den Weltmeister, das Weltmeisterteam, distanziert. Das ist schon, wenn ich das so flaps sagen darf, das ist schon eine Ansage. Und gut, das ist erst der Vorabend des Rennens und man muss erst das Rennen sehen. Aber also es ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass Mercedes da ein kleines bisschen hinterherhinkt und dass Red Bull voraus ist. Und das lässt darauf schließen, dass eins gelungen ist, dass es da vielleicht einen sehr spannenden Kampf geben kann. Aber wir haben 23 Rennen bis zum Dezember, das kann ein bisschen dauern. Interessant ist auch, dass Ferrari nach vorne gekommen ist, auf den vierten Platz, allerdings schon mit einem Abstand. Die große Überraschung ist das kleine Team Alpha Tauri. Das ist so eine Art Tochterteam von Red Bull, heute auf dem fünften Rang. Da sind aber Teams, die sind schon so eine 0,71 Sekunde zurück. Sagen wir mal so, das starke Mittelfeld mit McLaren, das ist gelungen. Auch Mick Schumachers Einstand ist gelungen. Aber dazu muss man sagen, ja, 19. Rang, ist das dann wirklich gelungen? Ja, weil er in einem Team fährt, das aus meiner Sicht das, sagen wir nicht das schlechteste, aber das langsamste Auto hat, und da wird sich auch nicht viel dran bewegen, also kommt es darauf an, den Teamkollegen zu schlagen. Das ist ihm wieder gelungen, also heute in der Stunde der Wahrheit, aber er wird nicht viel weiter nach vorne kommen können, vielleicht hier und da mal mit etwas Glück, aber es geht eben darum, sich zu akklimatisieren und zu zeigen, dass man besser als der Teamkollege ist, und dann kommt die Beförderung. Was nicht gelungen ist, ist sozusagen der Einstieg von Vettel bei Aston Martin. Das hing auch mit ein bisschen Pech zusammen, dass Vettel in seiner letzten Runde zweimal wegen gelber Flaggen quasi vom Gas geben musste. Aber er wurde eben nur 18. und das mit einem riesigen Rückstand. Jetzt kann man sagen, gut, das war auch Pech. Auch strategisch war das nicht so schlau, ihn sozusagen auf die letzte Runde rauszuschicken. Wenn dann was passiert, wie es ist, kann man das nicht mehr wieder gut machen. Aber der Teamkollege ist auch nur 10. in Anführungsstrichen geworden. Das ist zwar viel besser, aber der Abstand 1,7 Sekunden zeigt, dass Aston Martin weit zurückgefallen ist. Also das hat dann eben doch nicht funktioniert. Und wie das dann so ist, Vettel sagt, warten wir ab, schauen wir mal, was im Rennen passiert. Aber weit nach vorne kommen wird er diesmal nicht. Und dass er um die Weltmeisterschaft mitfährt, war von vornherein nicht klar. Aber er hatte darauf spekuliert, so Punkte machen zu können und sagen wir mal, unter den ersten 5 bis 8 sein zu können. Das wird sehr schwer werden nach dem Stand heute.
Vor wenigen Tagen erhielten ja die Formel-1-Verantwortlichen und Teams einen Brief des Bahrainischen Instituts für Recht und Demokratie, kurz BIRD, BIRD. Darin bat Direktor Ahmed Al-Wadehi darum, eine Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen in Bahrain in die Wege zu leiten. Wie fallen denn die Reaktionen darauf aus?
Ja, das war ein Brief gerichtet an das neue Formel-1-Management, insbesondere an Stefanie Domenicali. Das Interessante in dem Brief, der übrigens auch gestützt wird von 60 Parlamentariern aus England, ist, dass es diesen Oppositionellen hier in Bahrain auch mal gelungen ist, klarzumachen, dass eine direkte Verbindung zwischen dem Rennen als politische Instrumentalisierung und Menschenrechtsverstößen gibt. Insofern, dass sie behaupten, ich kann das nun wirklich nicht nachprüfen, das müssen wir nachsehen, aber sie behaupten eben, dass Demonstranten, die gegen das Rennen protestiert haben, also gegen das Rennen als Whitewashing-Versuch protestiert haben, dass die inhaftiert wurden, angeblich eben auch Minderjährige. Und da kann man sagen, das ist also sozusagen eine klare Verbindung zwischen dem Auftritt der Formel 1 hier und dem, was hier im Land passiert. Da kann die Formel 1 nicht die Hände heben, weil sie auch wiederholt jetzt seit einiger Zeit sagt, dass sie sich um Menschenrechte kümmert. Aber Domenicali hat das abgelehnt, weil er sagt, also da eine Untersuchung durchzuführen und möglicherweise Schadenersatz zu leisten, er lehnt das ab, weil er sagt, dass das könne eine Institution wie die Formel 1 nicht leisten.
Mhm. Anders Lewis Hamilton, der Weltmeister, engagiert sich schon länger im Kampf für Menschenrechte. Wie gelingt ihm das, eine klare Haltung zu kommunizieren, ohne dabei die Formel 1-Rechteinhaber oder auch das Königshaus in Bahrain zu brüskieren?
Ja, das weiß ich nicht, ob er sie nicht brüskiert hat, aber er hat das schon sehr klug gemacht. Er ist natürlich auch darauf angesprochen worden auf der Pressekonferenz am Donnerstag und hat dann gesagt, dass er das Protestieren für Menschenrechte nicht für ein Politikum hält oder eine politische Geschichte hält, die man sozusagen aus dem Sport heraushalten muss, sondern dass uns das alle angeht und dass jeder sozusagen seine Stimme erheben muss. Er hat das ja im letzten Jahr getan und die Formel 1 da ja auch zu einer Art Institutionalisierung von einem Ritual gezwungen, dass es auch am Morgen wieder geben wird im Rennen. Die Fahrer werden sich, wenn sie das denn wollen, hinknien können. Man hat eine Kampagne, We Race as One, das ist eine Antirassismus-Kampagne entworfen, die spielt also eine große Rolle dabei. Und das zu sagen, ist schon mal ein klarer Hinweis, und dann auch zu sagen, Und das ich gebe Ihnen jetzt indirekt wieder. Ich habe die Worte nicht mehr ganz genau im Kopf, aber so hat er es ungefähr gesagt. Also wenn wir hier hinfahren, dann dürfen wir nicht ignorieren, was, oder in andere Länder ja auch, Saudi-Arabien steht ja übrigens auf dem Programm, wenn man solche Länder hinfahren, darf man nicht ignorieren, was da passiert, sondern man muss das schon ansprechen, man muss darauf hinweisen, man kann nicht einfach hinfahren, eine schöne Zeit haben und wieder abrücken. Das ist ein klarer Hinweis, aber letztendlich geht es ja darum, was man konkret denn tun kann. Ja? Kann man helfen, den Menschen, die hier in direktem Zusammenhang mit dem Protest gegen das Rennen eben dann großes Unrecht erfahren, kann man denen helfen, wie kann man ihnen helfen? Und da hat er nur gesagt, dass er das nicht in der Öffentlichkeit diskutieren will und dass er da in Gesprächen sei. Also es gibt da schon einen gewissen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, ich sag mal Theorie auf der einen Seite, was die offizielle Formel 1 sagt und vielleicht einen praktischen Ansatz von Lewis Hamilton.
Die Formel 1 geht wieder los und wir sprachen auch deswegen mit Arno Hecker. Live aus Bahrain war das der Motorsportchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielen Dank. Im Badminton läuft traditionell die Olympia-Qualifikation ein Jahr lang. Die Qualifikation für Tokio musste allerdings im März 2020 pandemiebedingt nach 10 Monaten Laufzeit ausgesetzt werden. Die Rangliste wurde eingefroren. Seit kurzem können die Badminton-SpielerInnen noch bis Mitte Juni weltweit Qualifikationspunkte sammeln. Aktuell in Frankreich beim Weltranglistenturnier den Orléans Masters. Da wäre eigentlich auch Marc Lambsfuß dabei, aber er wurde ausgeschlossen. Wie auch seine Kollegin, die Nationalspielerin Isabelle Hertz und andere, hatte Lambsfuß Kontakt zu einem französischen positiv getesteten Spieler beim Vorbereitungsturnier. Aufgrund des Hygiene- und Nachverfolgungskonzepts müssen sämtliche Teilnehmer, Trainer und Betreuer ausgeschlossen werden. Heute Mittag habe ich Marc Lambsfuß, dem es gesundheitlich gut geht, gefragt, ob er denn Verständnis für diesen konsequenten Ausschluss hat.
Ja, schon Verständnis da. Es geht ja darum, erstmal auch Corona so gut es geht in Schach zu halten und deswegen hatte ich eher Verständnis dafür. Was halt irgendwie recht schade ist, dass der Retest nicht mehr gezählt hat. Der zweite Test, der Franzose gemacht hat, kam ja direkt raus, dass der eigentlich negativ ist und dass es höchstwahrscheinlich ein falscher positiver Test war. Ja, dementsprechend ist da der Frust schon da und das ist natürlich sehr schade, aber die erste Entscheidung, dass wir erstmal ausgeschlossen werden, konnte ich schon nachvollziehen.
Was bedeutet denn dieser Turnierausschluss jetzt sportlich für Sie überhaupt auf Ihrem Weg nach Tokio zu den Olympischen Spielen?
Es macht einfach unsere Situation noch mal brenzlicher. Also wir sind ja auf dem letzten gültigen qualifizierten Platz. Und es kann natürlich jetzt passieren, dass die Dänen, die hinter uns sind, hier auf diesem Turnier dann gute Wertungen rausspielen. Und wir sind jetzt auch gerade im Halbfinale. Von daher haben die schon mal eine ganz okay Wertung. Wir sind immer noch ein Stück vor denen und haben, glaube ich, noch, auch wenn sie hier das Turnier gewinnen würden, 2000 Punkte vor denen. Aber ja, nichtsdestotrotz werden dann die nächsten Wochen, die nächsten Turniere nochmal intensiver, müssen dann nochmal eher punkten und ja, uns weiter nach vorne spielen als die anderen. Macht es halt vom Druck her nochmal größer, aber noch sieht es auch gut aus.
Das heißt, Sie zittern noch nicht um die Olympiateilnahme?
Im Mixed schon, aber im Doppel nicht.
Kann man denn unter diesen Umständen noch von Chancengleichheit und einer fairen Qualifikation sprechen?
Meiner Meinung nach nein. Es hängt halt davon ab, aus welchem Kontinent man anreist, in welchem Flieger man sitzt, mit wem man zuletzt Kontakt hatte. Also meiner Meinung nach haben wir auch 10 Monate lang schon Olympia-Quali gespielt und es sollte eigentlich ausreichend sein, um möglichst fair sagen zu können, wer jetzt qualifiziert ist. In den letzten 2 Monaten oder jetzt in den nächsten paar Wochen kann natürlich einiges passieren in den letzten 6 Turnieren, die noch gespielt werden. Und ja, gerade auch, dass es ein Turnier in England sein, wo alle aus Indonesien ausgeschlossen wurden oder jetzt in Orléans, wo auch einfach mal 4 Top-Mix-Paarungen ausgeschlossen werden. Von Fairness, finde ich, kann man da nicht mehr sprechen und dementsprechend macht es das Leistungssport nicht mehr so, wie es mal war. Man lebt die ganze Zeit in so einer Angst, dass man vielleicht auch einen falsch positiven Test hat und das ist halt etwas, da verlässt man sich halt auf einen Test, der leider nicht 100% sicher ist, aber es gibt halt auch keine bessere Möglichkeit.
Warum war es denn überhaupt keine Option, die Abbruch-Weltrangliste, die Sie gerade auch angesprochen hatten, zur endgültigen Qualifikationsrangliste zu machen?
Ich glaube, die Möglichkeit war da, hätten sie auch machen können, aber sie haben sich dazu entschieden, dass es fairer sei, nochmal die nächsten 6 Turniere versuchen, irgendwie spielen zu lassen.
Aber so bleibt natürlich auch die Unsicherheit, ob die Qualifikation wirklich zu Ende gespielt werden kann.
Das ist richtig.
Und das wird ausgetragen auf dem Rücken der Sportlerinnen und Sportler?
Ja, genau, definitiv.
Sie haben es selbst ja auch in Bangkok erlebt, dass Ihre Gegner nicht antreten wollten gegen Sie, weil Ihre Bundestrainerin Corona-positiv getestet war Anfang des Jahres. Wie nehmen Sie denn überhaupt die Stimmung unter den Athletinnen und Athleten wahr, quer durch die Weltgeschichte reisen zu müssen in diesen Zeiten und dann doch so alleingelassen zu werden?
Ja, das war schon eine sehr schwierige Situation. Ich glaube, das war auch in dem Fall nicht die Entscheidung der Spieler aus Hongkong, sondern es war die Entscheidung des Verbandes. Sie hatten vorher schon vorab gesagt, wenn irgendetwas passiert, was riskant sein könnte, dann ziehen wir unsere Spieler zurück. Was halt ein bisschen doof in der Situation war, dass halt das auch ein falscher positiver Test war. Unsere Trainerin wurde danach auch zweimal im Anschluss negativ getestet. Aber ja, für mich kann ich nur sagen, ich habe da extrem viele Hassnachrichten bekommen über Social Media, ich war auch sehr viel in den Medien in Hongkong, in China und Malaysia. Und die haben sich halt so ein bisschen darauf gestürzt. Aber unter den Spielern ist es so, dass wir uns, wir fühlen uns recht sicher auf den Turnieren. Also versucht natürlich im Flugzeug sich an alles zu halten, die Maske aufzulassen und versuchen halt möglichst den engen Kontakt zu vermeiden. Und bei den Turnieren selbst herrscht dann halt eine Blase, wo ich jetzt nicht die große Gefahr sehe, dass man sie jetzt ansteckt. Aber die Spieler an sich sind im ersten Moment erstmal damit in Ordnung und jeder hält sich an die Regelung. Aber die Sache ist halt die, wenn sobald halt irgendetwas schief läuft, dann ist es halt sehr, sehr schwierig. Und dann ist es auch für alle Sportler untereinander sehr schwierig, weil man dann die Kontaktnachverfolgung angeben muss. Dann muss man sagen, mit wem war man in Erstkontakt, werden einzelne Spieler ausgeschlossen. Und das ist halt schon etwas, was dann nicht sehr angenehm ist.
Nun steht ja mit den Olympischen Spielen ein Riesensportevent an, weltweit unter großer Beobachtung. Wären Sie dankbar, wenn Ihnen die Entscheidung abgenommen werden würde und Sie nicht noch um Punkte für Japan kämpfen müssten, weil Olympia abgesagt würde?
Ich wäre dankbar, wenn die Olympia-Quali erstmal so jetzt abgesagt werden würde. Aber die Entscheidung abgenommen zu bekommen, dass Olympia ausfällt, wenn ich jetzt extrem schade als Sportler. Also man muss halt immer gucken, wie wichtig ist das Event. Und ich will natürlich auch nicht, dass dadurch am Ende das ein Super-Spreader-Event wird und viele Menschen sich infizieren. Aber als Leistungssportler ist es natürlich so, dass man sein Leben lang schon darauf hintrainiert. Und wenn die Maßnahmen dort auch so getroffen werden, wie sie bislang bei den Badminton-Turnieren getroffen wurden, ja, sehe ich jetzt nicht das große Problem da drin. Aber ja, ich bin halt auch kein Virologe und das ist sehr schwer für mich einzuschätzen.
Aber können denn die Olympischen Spiele, die Sie im Kopf haben und die Sie anstreben, schon Ihr Leben lang überhaupt in diesem Jahr in Tokio so stattfinden, wie Sie sich das erträumen? Denn es ist ja auch nochmal heute bekannt geworden, dass nicht nur das Publikum aus dem Ausland ausgeschlossen wird, sondern die Teams auch noch mit deutlich weniger Betreuern und deutlich weniger Funktionären anreisen müssen. Also ist das Olympia überhaupt noch das Olympia, wovon Sie als Kind geträumt haben?
Definitiv nicht. Es ist schon sehr schade, dass es nicht mit Zuschauern stattfindet und auch das Ganze drumherum, dass man auch nicht das deutsche Haus gibt, wo man sich dann wahrscheinlich trifft mit allen Sportarten und einfach mal sich austauscht. Es ist definitiv was anderes und ich war in Rio als Sparingspartner schon dabei und habe das dort ein bisschen erlebt und dieses Feeling Olympia wird wahrscheinlich dort nicht ganz aufkommen, aber es geht ja grundsätzlich dem Sportler auch um das Event und ja, alle 4 Jahre einmal bei einem Event alles zu zeigen, was man kann, sich darauf vorzubereiten, ist halt das, was für den Sportler auch wichtig ist.
Also Sie würden um jeden Preis fahren und teilnehmen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Nein, würde ich nicht. Wenn Ärzte, Virologen sagen, dass die Situation, dass man da aufpassen muss und damit das Leben von Menschen riskieren würden, würde ich es sein lassen. Und sonst würde ich natürlich gerne hinfahren.
Das war Badmintonspieler Marc Lambsfuß hier im Deutschlandfunk. Und viele in dem Interview angesprochene Themen tangieren in noch zugespitzterer Art auch die Para-AthletInnen. Deswegen bin ich jetzt verbunden mit Friedhelm Julius Beucher, dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportbundes. Guten Abend, Herr Beucher.
Guten Abend, Frau Rawohl.
Herr Beucher, wir haben in den letzten Wochen hier im Programm von vielen SportlerInnen gehört, dass sie unzufrieden sind. Viele vermissen Planungssicherheit, einen klaren Zeitrahmen, Angaben und Antworten auf ganz praktische Fragen rund um Corona, Quarantäne und auch Kosten in Tokio. Und sie vermissen Chancengleichheit auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Sind das alles Bedenken, die Sie auch aus dem Kreis der Para-Athletinnen und Athleten hören oder gibt es da noch spezifischere?
Nein, das kann ich eigentlich nicht bestätigen. Im Gegenteil, wir haben eine Athletensprechstunde eingerichtet, um die Athletinnen und Athleten unmittelbar zu informieren. Und da geht es rauf und runter mit all diesen Fragen, die Sie angesprochen haben. Und wir orientieren uns an den herausgegebenen Playbooks, die vom IOC und dem IPC, also dem Internationalen Olympischen Komitee, mit dem Internationalen Paralympischen Komitee herausgegeben worden sind. Und da sind die Abläufe Stand jetzt dargestellt.
Wir hatten jüngst Paralympicsiegerin Manuela Schmermund bei uns im Programm. Sie hat doch deutlich kritisiert, dass die besonderen Bedürfnisse der Paraathletinnen und Paraathleten beispielsweise auch als Vorerkrankte in der Impfdebatte vergessen worden sind. Das kann ja nicht in den Playbooks beantwortet sein und trotzdem muss man damit umgehen. Welche Antworten haben Sie denn da drauf?
Nein, das ist natürlich eine andere Sachlage. Wir haben am Anfang mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zu Beginn der Diskussion über die Reihenfolge der Impfungen gesagt, keine Sonderrechte für Sportlerinnen und Sportler. Es gehört sich, dass als ersten diejenigen Menschen Impfungen bekommen, deren Gesundheit besonders gefährdet ist. Das ist jetzt auf den Weg gebracht worden, ohne sich jetzt darüber auszulassen, ob es genug oder zu wenig sind, stellt sich jetzt aktuell die Frage, gehören nicht mittlerweile Menschen mit Behinderungen zu denjenigen, die unbedingt geimpft werden müssen? Und bei den Menschen mit Behinderungen sind natürlich auch sehr viele Parasportler dabei. Und jüngst haben die Behindertenbeauftragten der Länder und der Behindertenbeauftragte des Bundes ein Positionspapier herausgegeben, was wir ohne Wenn und Aber unterstützt haben. Es ist für uns selbstverständlich, dass zur gesundheitlichen Prävention gehört, dass Menschen, die besonderen Schutz bedürfen, dann auch entsprechend vorher dran sind. Und da gehe ich von aus, dass das auch eine Frage der nächsten Wochen und allerspätestens der nächsten Monate sein wird.
Wie würden Sie die denn beantworten? Gelten Paraathletinnen als vorerkrankt und müssten auch impfpriorisiert werden?
Nicht alle. Diejenigen, die als vorerkrankt gelten, die dürfen deshalb nicht ausgeschlossen werden, weil sie Paraathleten sind, sondern sie müssen dann genauso berücksichtigt werden wie die Menschen, die mit Vorerkrankungen prioritär geimpft werden. Wir haben aber jetzt eben die andere Situation, dass wir auch auf die Daten gucken müssen. Und die olympischen Athleten fangen am 23. Juli an und wir haben noch einen weiteren Monat Zeit. Die Paralympics beginnen am 24. August. Das heißt also, dass man jetzt ins Auge fassen muss, wann geht es los mit den Impfungen. Und wenn ich das jetzt mal ins Verhältnis setze, wenn etwa 40 Millionen Menschen Mitte des Jahres geimpft sein sollen, dann fallen mit Sicherheit nicht die 400 Paraathleten, die 400 olympischen Athleten und die 300 Paraathleten fallen nicht ins Gewicht, dass man weder über eine Neiddebatte oder eine unverständliche Priorisierung oder Bevorzugung sprechen kann. Denn das muss man sehen. Es geht nicht, dass jemand zu einem Wettkampf fährt, bei dem Höchstleistungen verlangt sind und hat jüngst vorher eine Impfung bekommen. Das ist gesundheitlich nicht verantwortlich. Da gehe ich aber davon aus, dass das alle so sehen. Nur da heute etwas drüber zu sagen, das ist spekulativ. Ich kann heute nichts sagen. Am 18. April wird der erste Paraathlet geimpft. Diese Frage stellt sich nicht.
Da muss ich noch mal einhaken, denn wir haben inzwischen mit vielen Athletinnen und Athleten und auch Paraathletinnen und Athleten gesprochen und alle ausnahmslos haben betont, dass sie sich nicht in Anführungszeichen vordrängeln wollen, sondern auf die Impfe warten, bis sie dran sind in der Reihenfolge. Allerdings ungeimpft wollen viele auch nicht fahren. Das ist ein Dilemma.
Ja, das ist ein faktisches Dilemma und das ist dann beantwortet, wenn man dran ist. Und dieses Dransein, da gehe ich fest von aus, dass das eben im Mai allerspätestens im Juni möglich ist. Und dann sind auch die gesundheitlichen Bedenken vom Tisch.
Wann muss es denn Ihrer Meinung nach eine finale Entscheidung geben, ob und unter welchen Bedingungen überhaupt noch olympische und auch paralympische Spiele, die diesen Namen auch verdienen, stattfinden können?
Das ist deshalb eine sehr gute Frage, weil sie nur Spekulationen zulässt. Das hängt natürlich vom Stand der Vorbereitungen in Tokio ab. Aber über allem steht nach wie vor, und damit sind wir in der gleichen Situation wie vor einem Jahr, Spiele durchzuführen ist nur verantwortbar, wenn weitestmöglich gesundheitliche Schäden ausgeschlossen werden. Das hängt natürlich vom aktuellen Stand der Pandemie und der Zahlen der Betroffenen in Japan genauso ab wie von der Anzahl der vielen Athleten aus vielen Ländern, aus welcher Situation sie herauskommen, sprich aus welcher Umgebung sie entlassen werden. Das ist eine Entscheidung, die wird das IOC mit dem IPC treffen. Und da kann man nicht sagen, das muss in 14 Tagen sein, das muss in 3 Wochen sein, sondern das ist eigentlich etwas, was jeweils angepasst an den Stand der Pandemie nur umgesetzt werden kann.
Aber hat man tatsächlich diese Flexibilität? Muss man sich irgendwann eine Deadline nicht gesetzt haben, nach der dann eben, Sie haben vorhin die Impfdebatte ja klar diskutiert, aber auch die ganze Vorbereitungszeit, die Quarantänezeit, die Hotelkosten, alles, was ich vorhin angesprochen habe, all das, wer das alles übernimmt und regelt, ist doch offen. Es muss doch eine Grenze geben.
Ja, aber diese Deadline setzen wir nicht als Deutscher Behindertensportverband, sprich Nationales Paralympisches Komitee.
Also Sie müssen da auf das IOC warten.
Wir müssen da auf das IOC, was in einer seltenen Enge und Nähe und Gemeinsamkeit mit dem IPC das entscheidet. Und das sind ja die Entscheider über die Veranstaltung. Und das ist der Punkt. Und wir kommen erst dann, ohne jetzt weitere düstere Wolken an die Ferne ins Himmelzelt zu malen, wir kommen erst dann ins Dilemma, wenn wir festhalten, das kann doch nicht sein, dass man bei diesen Zahlen fahren kann. Da steht die Gesundheit der Athleten oben an. Das ist die Frage, die können wir erst entscheiden, wenn wir wissen, dann soll es losgehen. Und wenn wir natürlich auch wissen, wie sehen die aktuellen Zahlen aus.
Herr Beucher, wir müssen ein bisschen in die Zukunft blicken, denn die Paralympics sind möglicherweise auch deswegen wichtig, um den Behindertensport weiter eine Zukunft zu geben. Denn ich erinnere, in einem zweiten Teilhabebericht der Bundesregierung hatten schon 46% der Menschen mit Behinderung angegeben, nie Sport zu treiben. Verschlimmert die Pandemie diese Situation noch und brauchen Sie die Paralympics zur Animation und Akquise auch des Nachwuchses?
Wir brauchen ohne Wenn und Aber immer die Paralympics, weil das die zentrale Veranstaltung ist, die die Leistungen ins Licht setzt, zu dem Menschen mit Behinderung in der Lage sind, sie zu zeigen. Das gilt ebenso bezüglich des Nachahmeffektes für den Nachwuchs. Nur auch da stehen wir im Moment in einer fürchterlichen Situation. Es findet nirgendwo Breitensport im Behindertensport statt. Mhm. Selbst der Rehabilitationssport liegt da nieder, aus mehreren Gründen. Entweder sind die Hallen geschlossen oder die Übungsleiter gehören zu den gefährdeten Personen oder es können nicht mehrere Menschen zusammen Sport treiben. Da sind wir in besonderem Maße auch deshalb Pandemieopfer, weil sich jetzt schon zeigt, dass wir einen enormen Mitgliederverlust haben werden. Wir rechnen mit 15-20% weniger Mitglieder am Ende des Jahres, was uns jetzt schon von den Landesverbänden signalisiert wird. Mhm. Aber auch hier gilt, so wichtig Paralympics sind, wenn es nicht verantwortbar ist, dahin zu fahren und wenn es nicht verantwortbar ist, dass sie stattfinden, zwar unter ganz besonderen Bedingungen, dann kann man das nicht machen. Das muss auch jeder Athlet wissen, das muss jeder Mensch in Deutschland wissen. Es werden keine Leute in eine Harakiri-Situation hineingefahren, weil sie fahren müssen. Und letztlich entscheidet der Athlet ja auch selbst, ob er teilnimmt oder nicht. Ich weiß von der Mehrzahl unserer Athleten, das heißt, ich weiß eigentlich von keinem, der es nicht möchte, sie möchten alle Paralympics um jeden Preis, selbst mit der Einschränkung, dass es nicht Spiele sein können, die eigentlich auch die Begegnung als besonderen Inhalt haben.
Herr Borcher, Sie haben wie immer Ihre Redezeit gut ausgenutzt. Jetzt sind wir am Ende der Sendung. Ich danke für das Gespräch. Das war der Präsident des Deutschen Behindertensportbundes hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Astrid Ravul und ich freue mich, wenn wir uns nachher um 22.50 Uhr wiederhören, dann bei Sport aktuell. Danke fürs Zuhören.